Dreieck Ahlhorner Heide, Aller Ingersleben, Bad Rappenau, Bessenbach-Walderschaff, Bibelried, Bremen-Hemelingen, Darmstädter Kreuz, Dettingen an der Iller, Erlangen-Frauen-Aurach, Fürstenwalde-Ost, Geiselwind, Hamburg-Schnelsen-Nord, Hamm-Bockum-Werne, Hannover-Schmünden-Hedemünden, Dreieck Havelland, Heilbronn-Untereisesheim, Hinstedt-Ulzburg, Herzsprung, Hofoldinger Forst, Kitzingen-Schwarzach, Klein-Pößna, Krefeld-Oppum, Kreuz-Meerbusch, Lederhose, Markt-Heidenfeld, Neckar-Sulm, Pfungstadt, Regensburg-Burg-Weinting, Schkeuditzer Kreuz, Sulze-Moos, Ulm-Elchingen, Uphusen-Bremen-Mahndorf, Wandersleben, Dreieck-Werder, Wilsdruff, Dreieck-Wittstock-Dosse, Wollin, Wörth an der Donau wiesend, Ziesa und Zusmarshausen. Und damit allzeit gute Fahrt.
Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit seiner Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 82, live on tape aus Berlin-Pankow mit Dennis Mohrhardt.
Hallo.
Und ich bin Renke Bruhn und ja. Trö, trö, dü, 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 trö, 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 dü, 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 trö, trö, trö. Guten Tag. Darf man sich noch ein gesundes neues Jahr wünschen, Dennis?
Ja.
Dann, ja. Dann kann, ja, kann das jemand, dann kann das jemand machen, der mag.
Ja. Warum macht man das nicht? Ist es jetzt irgendwie politisch inkorrekt?
Nee, ist schon so spät im neuen Jahr.
Ach so, ja, das ist, als hätte man sich jemals um solche Sitten Dreck gekehrt.
Der Tag ist wichtig, an dem wir aufzeichnen heute. Das müsst ihr jetzt wissen. Viele Sachen werden sich
auf diesen Tag referenzieren.
Heute ist der 31. Januar 2020. Viele Dinge passieren, über die wir heute sprechen werden. Aber als erstes vielleicht, nachdem wir jetzt ein gesundes neues Jahr gewünscht haben, müssen wir die Sendung so beginnen, wie wir letztes Jahr nicht ganz aufgehört haben, aber immerhin rubrikenmäßig, denn mir ist etwas aufgefallen. Und darüber müssen wir jetzt mal sprechen.
Wenn ich Putin wäre.
So, Dennis, wir müssen reden über das Jahrzehnt. Wie ist es denn eigentlich? Ist das Jahrzehnt jetzt schon zu Ende? Oder sind wir im letzten Jahr des Jahrzehnts? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Ich muss dir was sagen, Dennis. Ich höre in letzter Zeit, gerade schon vor Ende des Jahres, aber auch jetzt gerade im neuen Jahr, aus diversen Podcasts immer wieder, oh, wie mir die Leute auf den Sack gehen. Wie mir die Leute auf den Sack gehen, die mir erzählen, dass das Jahr 2020 ja noch zum Jahrzehnt dazugehört und das neue Jahrzehnt ja erst in einem Jahr beginnt. Oh, gib mir das auf den Sack. Also mir ist das so unwichtig. Nee, ich sag natürlich jetzt schon, dass wir im neuen Jahrzehnt sind. Da hat ja auch 2000, haben die nämlich auch alle zu Hause gesessen und nicht das Millennium gefeiert. Nein, nein, haben sie doch alle, bla bla bla. Aber mir ist es so egal, mir ist es so unwichtig. Hier, also, ah, guck mal, ich bin so Großstadt, ich bin so Berlin, mir ist das alles unwichtig. Das ganze Thema ist mir unwichtig. Und die Leute, denen das wichtig ist, festzuhalten, dass das Jahrzehnt noch nicht beendet ist, weil das Jahr 20 noch zum Alten dazu gehört, das sind alles totale Miesepeter. Mir ist es alles egal. Diese Pose vernehme ich überall. Diese Pose vernehme ich aus jedem scheiß Podcast, den es da draußen gibt, Dennis. Und
du willst das jetzt auch
sagen. Ich muss einfach mal sagen, wenn das so unwichtig ist, ja, dann halt doch deine verdammte Fresse und nerv nicht mit der Scheiße. Warum wird das überhaupt zum Thema gemacht? Es kotzt mich wahnsinnig an. Und deshalb finde ich, Dennis, haben wir eine Verpflichtung. Eine moralische Verpflichtung. Auch allen unseren Hörenden gegenüber eine moralische Verpflichtung dagegen zu halten. Als einziger Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Als Verfechter der Wahrheit und des Anstands in dieser Republik.
Live aus einem Gebäude, das mit einem 90 Zentimeter Zaun gesichert ist.
Das stimmt ja nicht so richtig.
Na, auf der Seite, aber vorne ist, hat er 90 Zentimeter, der hat keine Sicherheitsfunktion oder sonstige Funktion, nur die einzige Funktion ist, zu sagen, meins, deins.
Ja, das ist ja auch Pankow hier, Dennis, ne? Das ist ja nicht so, und zwar schon ein bisschen, also es ist nicht mehr Prenzlauer Berg, ist schon Pankow. Ja. Woran merkt man das? Wir trinken hier zwar Instant-Kaffee, packen aber Hafermilch rein. Daran merkt man, dass wir schon in Pankow sind und nicht mehr in Prenzlauer Berg. Wir müssen dagegen halten. Und deshalb muss es uns, und zwar ganz egal, wie unsere persönliche Meinung ist, Dennis, ganz egal, wie wir persönlich dazu stehen, können wir sagen, ja, meinetwegen, 20er Jahre, okay, damit fangen wir jetzt an. Aber trotzdem, 2020 gehört noch zum alten Jahrzehnt. Und das müssen wir einfach durchziehen. Das müssen wir einfach durchziehen. Und mit dieser Pose, die wir uns aneignen, gegen diese, ist mir alles so scheißegal, Pose anarbeiten. Das müssen wir tun. Und ich sag dir ganz ehrlich, Dennis, wenn ich Putin wäre, dann würde ich diese ganzen komischen Podcaster, die draußen rumstreunern und erzählen, wie egal ist, dass ihnen das alles ist und wie cool sie sind und dass das so miese Petrig und so knickriges Deutschtum ist, wenn es einem wichtig ist, dass das Jahrzehnt jetzt noch nicht beendet ist und so weiter und so fort. All diese Podcaster, da würde ich mal ganz genau hinschauen, wenn ich Putin wäre. Ob die nicht irgendwas falsch angegeben haben, irgendwas abgesetzt haben, was man nicht absetzen darf, beschissen haben, vielleicht schon geschieden, also noch nicht geschieden, aber getrennt leben von ihrer Frau, ja, schon mit der neuen zusammen, und ob man da nicht irgendwelche Sachen angegeben hat, vielleicht doppelte Haushaltsführung oder so, was man nicht hätte machen dürfen. Oder ob man vielleicht noch ein bisschen so einen Korruptionsdeal entwickelt hat, was weiß ich, Parteienfinanzierung oder so, Wahlkampfspenden angenommen, in kleinen Tranchen weiterverteilt, die sind aber eigentlich für die lokale Abgeordnete, irgendwie so. Sowas. Ob dann nicht irgendwie sowas läuft. Und dann knallhart einfach die Steuerfahndung durchmarschieren lassen.
Wenn ich Putin wäre.
So, das musste ich zum Anfang des Jahres mal kurz loswerden.
Ist das egal. Blocke Leute, die mich auf Twitter darauf korrigieren.
Dennis, darum geht's doch gar nicht. Du hast den ganzen Punkt nicht verstanden. Das ist mir ist es auch egal, aber wir müssen dagegen halten, dass Leute zum Thema machen, wie cool sie sind, dass ihnen das alles egal ist.
Ach so, ja, das ist nervig, aber das ist ja mit jedem Thema so.
Ich habe da so viel Herzblut reingesteckt gerade, ne?
Ich weiß.
Ich habe da so viel Herzblut reingesteckt und du, es ist dir einfach so egal. Das ist schrecklich.
Niemand beachtet deine Arbeit im neuen Jahrzehnt, wa?
Meine Uhr geht vor. Meine Uhr, da oben ist es schon 18 nach, auf meinem Rechner ist es 15 nach. Was sagt hier, guck mal, die Uhr hier am Ofen sagt 16 nach. Was sagt
immerhin die richtige Zeitzone, das muss man auch mal hinbekommen am Backofen.
Du kannst daran sehen, nee, kannst du nicht. Die Frage ist, Dennis, ja. diese Backofenuhr, wird die zur Sommerzeit umgestellt und zur Winterzeit zurückgestellt oder bleibt sie das ganze Jahr auf Winterzeit, weil es fürchterlich schwierig ist und kompliziert rauszufinden, wie man diese verdammte Uhr einstellt.
Erstens, Pedantenkacker, das heißt Normalzeit, das ist nicht die Winterzeit, das ist die Normalzeit.
Ja, das ist, du weißt, was ich meine.
Sie bleibt ganzjährig auf der Normalzeit.
Nein, aber warst du nie hier, natürlich wird das umgestellt. Ich bin doch nicht bescheuert, lass mir irgendwo eine falsche Uhrzeit anzeigen. Ich habe mich doch gerade darüber aufgeregt, dass die Uhren hier falsch laufen.
Nee, meine große sichtbare Uhr im Raum, die geht tatsächlich ein paar Minuten vor. Damit, wenn ich drauf gucke, ich muss gleich los.
Damit ich nicht zu spät komme.
Ja.
Ja, Mann, dann geh doch halt einfach 5 Minuten früher los.
Nein. Effizienz. Effizienzrendite. Auch in der Zeit. Ich muss noch mal ganz kurz hier zur Zerbonpflicht einsagen. Sie ist jetzt da. Die Welt ist nicht untergegangen.
Doch, es werden hier...
ja, extra drei
Berliner oder wie das autochtone Volk hier sagt... Pfannkuchen werden verkauft mit Bons drauf als Gag.
Ja, das ist alles ja Bäckerhandwerk. Die wollen einfach mit den Steuern bescheißen.
Nein, die wollen doch nicht bescheißen, Dennis. Das geht doch um die Umwelt und um Bisphenol A und B.
Das ist ja verboten. Seit diesem Jahrzehnt.
Na, aber Dennis, darum ist die ganzen Bäume.
Altpapier.
Darum geht's hin. Es geht nur um die Bäume. Altpapier, diese ganze Belastung, so viel wegschmeißen. Nur darum geht's denen. Das ist doch einfach, du unterstellst doch hier wieder unseren kleinen Handwerksbetrieben wieder irgendwas Gemeines. Das ist doch alles, die kümmern sich nur um die Gesellschaft. Die wollen einfach was, guck mal, die wollen aus der Backstube raus, ja, wollen nach Hause fahren in ihrem Diesel-SUV und wollen sich nicht darüber auch noch schlecht fühlen, dass sie irgendwie einen halben Wald getötet haben fürs Finanzamt.
Ja, doch. Na, also sie wollen sich, also denen war es ja im letzten Jahrzehnt ja egal. Das ziehe ich jetzt durch, das weißt du, oder?
Ich, ja klar, habe ich schon verstanden. Ich finde
nee, ja, aber das Ding ist ja, ich habe meinen Punkt vergessen. Ja. Aber die wollen über der Steuer bescheißen, das ist ja nichts anderes.
Ja, natürlich wollen sie das.
Ja, und vor allem, das Beste war ja letztes Jahr zur Krönung war ja diese große Gerichtsverhandlung und jedenfalls, so wenn man Gesetz und der Gesetzgeber sagt, ihr müsst zum Stichtag, müsst ihr entweder ihr habt eine Belegausgabepflicht, die müsst ihr entweder analog oder digital realisieren, da sind wir technologieneutral. Was passiert? Ja, das große Handwerk jammert, aber plötzlich steht da Innovation am Markt. Und zwar haben sich mehrere Startups sofort gebildet, die praktische Lösungen anbieten für den Scheiß. Und zwar, was vollkommen okay ist, es gibt ein Startup, das ein Tablet hinstellt, da erscheint ein QR-Code und damit ist seine Belegausgabepflicht erledigt. Du musst keinen ausdrucken, der Kunde kann ihn einfach scannen, ohne App, kann er sofort die Quittung runterladen und wegspeichern als PDF, signiert. Belegausgabepflicht erledigt.
Und das Ding ist doch, dass diese komische Richtlinie schon älter ist, wenn ich
2017.
Ja, so.
Und Deutschland ist das letzte Land in Europa.
Da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist natürlich nicht unbedingt die Schuld der kleinen Betriebe. Das kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass jeder Kleinstbetrieb irgendwie für die nächsten Jahre die ganzen Gesetzesänderungen schon antizipiert und sich damit vertieft auseinandersetzt. Aber
muss das nicht ihre Innung tun?
Genau, ja. Das will ich sagen. Das muss die Innung tun. Dafür sind die da. Oder wenn die halt, wenn die das nicht schaffen, dann gibt's aber halt irgendwelche Verbände, keine Ahnung, ja. Industrie- und Handelskammer oder so.
Ja.
Dafür sind die da. Die haben Dachverbände, scheiß nochmal, die überall mit drin hängen, ständig bei irgendwelchen komischen Gesetzesvorhaben hier angehört werden müssen sogar. Das ist vorgesehen, dass es im Gesetzgebungsprozess passiert. Und das ist auf europäischer Ebene nicht anders. Da gibt es auch europäische Verbände. Die Industrie- und Handelskammern haben da auch Möglichkeiten einzugreifen. Oder keine Ahnung was, es gilt ja auch für alle anderen. BDI hat sein entsprechendes Pendant in Brüssel sitzen und so weiter und so fort. Die müssen sich darum kümmern und die haben es halt hart verkackt. Aber offensichtlich ist es den Bäckereibetrieben nicht so ganz erklärlich, dass man vielleicht ein bisschen den Druck und auch die Wut, dieses Ärgernis, das man spürt, und das kann ich zu einem gewissen Teilen sogar nachvollziehen, das in die richtige Richtung zu lenken. Da fragt man sich dann, ey, was soll der Scheiß? Und wenn das nicht, solange das nicht passiert, solange die nicht anfangen, ihre Innung oder ihre Wirtschaftsverbände auf Spur zu bringen und an die Kette zu legen und auf die einzudreschen, solange werfe ich denen auch vor, dass sie einfach nur mit der Steuer bescheißen wollen.
Ja. Und ergänzend noch dazu ist, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte? Jedenfalls, Deutschland hat jetzt die Belegausgabepflicht. Oh, Altmaier möchte jetzt trotzdem noch eine Ausnahme für Unternehmen unter 10 Millionen Euro Umsatz einführen. Er würde das jetzt gerne vorschlagen. Weil natürlich, weil wir wissen ja alle, dass Rewe ganz groß bei der Bonpflicht bescheißt. Gerade Rewe. Und gerade die großen Unternehmen müssen wir in die Kette nehmen.
Ja, da fällt ihm nichts zu ein, keine Ahnung. Der ist ja neulich auch gestürzt, ne? Und ist ja auf den Kopf gefallen.
Das ist ein halbes Jahr oder ein Jahr her.
Ja, aber sowas kann ja auch Langzeitschäden, Langzeitfolgen haben.
Nee, der war beim Handel, nee, beim Wirtschaftswoche Gipfeltreffen der Spitzenreiter oder so. Spitzenunternehmen oder so. Wo auch Flixbus dann rumgeheult hat, dass sie jetzt im ländlichen Raum alle Busverbindungen einstellen müssen wegen Mehrwertsteuer. Nein, die suchen einen Vorwand, um mal für unlukrative Strecken abzuwerfen.
Hättest du nicht mal fast für Flixbus gearbeitet?
Zum Glück nicht. Nee, das Bewerbungsverfahren war scheiße. Jedenfalls eine Quatschveranstaltung. Und da hat man ja dann auch gesagt, ja, über Belegpflicht und da. Jetzt ist das Gesetz in Kraft getreten seit 3 Jahren. Alter, das hättest du vor 3 Jahren vorschlagen müssen.
Ja, da war es halt für ihn kein Thema. Also, wir
haben. Ja, aber was ist das für eine Politik?
Lustiger, ja, halt bescheuert.
Ja.
Wir halten fest, schon wieder ist ein Verbot, beziehungsweise diesmal ja ein Gebot, eine zwingende rechtliche Regelung zum Innovationstreiber der Wirtschaft geworden. Wie kann das denn passieren? Ich dachte, das funktioniert nur über Nudging. Sowas. Naja, egal. Also, Schick meinetwegen, Nuggets. QR-Code reicht mir völlig aus. Bonpflicht abgehakt. So, das ist zum 1.1. passiert. Und es gibt noch so viele andere Themen, die wir haben. Und eine kleine Kleinigkeit. Nee, gar nicht wahr. Zwei. Wir müssen uns von zwei Dingen verabschieden jetzt.
Ja.
Aber bevor wir das tun, müssen wir noch kurz Danke sagen. Danke an
Marc.
Marc.
Ja. Ich habe vor zwei Wochen oder vor einer Woche ungefähr, nee, vor zwei Wochen, habe ich eine Benachrichtigung bekommen von meiner Packstation-App. Ey, das sind Pakete für dich. Und ich gucke die App an, fragte so, App, ich habe gar nichts bestellt. Also bin ich zur Packstation marschiert und ziehte zwei Kisten raus.
Nicht zu verwechseln mit der Backstation.
Ja.
Die gibt's beim Aldi.
Und liebevoll Brötchenknast genannt beim Supermarktblock.
Okay.
Und dann guckte ich auf diese Kartons, auf denen stand Pickup-Bruch drauf außen. So, haha, Scherz, hat jemand Packung wiederverwendet. Aber ich habe nichts bestellt. Ich komme nach Hause, ich mach's auf. Rate mal, was da drin war dann.
Pickup-Bruch.
Ja. Jemand hat unsere, also Marc hat unsere Schreie nach Sponsorship dieser Nazi-Kicks-Firma.
Ja, stimmt. Verena Balsen. Ah, leider darfst du die Unternehmensfolge nicht antreten. Ach, Verena. Du, wenn du mal was Anständiges machen willst, ne? Ich melde dich doch einfach mal, vielleicht können wir ein kleines Interview mit dir machen oder so, wie es dir jetzt ergeht oder so. Willst du nicht in den Dschungel? Willst du nicht ins Dschungelcamp? Ja, vielen Dank, Marc. Aber es ist nicht nur Bruchware, sondern ganz edel, ganz edel. Eine Packung ist auch zweite Wahl. Oh, die sind sogar zweite Wahl, die sind sogar richtig verpackt.
Aber wir sind für den britischen Markt oder so.
In echte Verpackung, ja. Milk Chocolate Bar.
Steht denn auf der deutschen auch Balsen drauf oder sind die nicht von, in Deutschland steht der Absender nicht was anderes drauf?
Da steht bestimmt Balsen drauf.
Na, aber so groß? Ich würde mich hier schämen.
Warum würdest du dich schämen?
Nazi-Keks?
Nazi-Keks.
Es gibt Ärger mit der Landesmedienanstalt. Wenn du jetzt nicht zu genussvoll stöhnst, dann ist noch okay. Aber wenn du anfängst, genussvoll zu stöhnen, dann ist es Schleichwerbung.
Dennis, wenn die Landesmedienanstalt von diesem Podcast hier Wind bekommen hätte, dann gäbe es den schon lange nicht mehr. So, nee, ich habe jetzt einfach irgendwas gegessen. Das kann auch ein anderes Produkt gewesen sein. Nee, also vielen lieben Dank. Ganz, ganz großzügig.
Na, wir machen das wie in einer Telenovela. Wir haben dir währenddessen ein Klebeband über den Mund geklebt, damit man die Marke nicht sieht.
Mhm. Stimmt. Den sehe ich auch. Aber hier ist auch eine. Balsen hat augenscheinlich eine eigene Postleitzahl.
Ja, aber das ist ja nicht kompliziert.
Oh.
Da hat die GZ auch.
Und im Ausland vermarkten sie sich ganz offenbar als The Balsen Family.
Ja, das meine ich ja.
So, also, Verena Balsen.
Bitte nach Hannover.
Komm mal vorbei. Oder wollen wir Verena Balsen besuchen gehen?
Nein.
Okay. Jetzt nehmen wir Abschied. Also vielen, vielen lieben Dank, Marc. Jetzt nehmen wir Abschied.
Ja! Heute ist der 31. Januar, wie schon im Intro gesagt. Heute ist der letzte Tag, an dem der Deutschlandfunk seine Verkehrsnachrichten ausstrahlt.
Oh.
Ja, sorry. Also ja, heute, der Deutschlandfunk hat sich gesagt so, sie haben ja diese komische Regelung, so Staus ab 10 Kilometern oder so ein Gedöns, so nachts irgendwie ab 5 oder so, die dann deutschlandweit, das war ja der Quell der, man hat Deutschland kennengelernt, das war die Deutschland-Rundreise des kleinen Mannes, Autobahnkreuze. Und immer ist Stau, immer. Jedenfalls hören sie auf damit, weil die Zeit ist besser genutzt für sinnvolle Themen. Und überhaupt, alle Leute haben E-Apps und so Gedöns. Deswegen ist heute der letzte Tag, wo die Verkehrsfunk auch gestrahlt wird.
Ja. Was machen wir denn jetzt?
Nix.
Okay. Sind wir traurig?
Nee.
Ehrlich gesagt?
Hast du schon mal WDR Vera gehört?
Nein.
Oh, oder das...
Ich wusste nicht mal, dass es das gibt.
Oder es gibt noch, ich glaube, es ist NDR, nicht Blue, aber was anderes.
NDR Blue?
Nee, NDR Blue ist, warte, ja, du, sag mir nix, das gibt's wirklich. Ich weiß halt nur gar nicht, ob das der Verkehrsfunk ist, der automatische von denen. Nee, das ist deren Musiksender für Erwachsene, digital, Radio.
Okay.
Ja, nee, es gibt noch einen automatischen Verkehrsfunk, da liest einfach ein Computer die ganze Zeit Verkehrsnachrichten vor. Und das ist WDR Vera?
Das klingt nach Radio von meinem Geschmack.
Das ist, ja, das heißt halt, wie heißt das? Die Abkürzung Vera steht für...
Ach, ich sehe gerade Triple Choc, jetzt verstehe ich das. Die Waffel ist aus Schokolade, ja. Dann ist da Schoki drin und da drin ist auch nochmal Schoki.
Ja, ja, ja.
In der Schoki?
Ja, ja.
Krass.
Und die Bezeichnung ist, Vera steht für Verkehr in Real Audio. WDR Vera. Geil, oder?
Es gibt...
Gibt es seit 97 auf Digitalfunk. Auch 20 Jahre.
Wollen wir das einfach mal so zwischendrin so einschleifen?
Nein. Wenn, nein.
Warum nicht?
Urheberrechtlich geschützt?
Ach, das ist doch hier so Quatsch. Wer soll denn da kommen? Hier der Computer oder was, der das ausspricht? Nee.
Nee, du hast doch Leistungsschutzrechte. Natürlich ist der Verkehrsfunk an sich ja nicht urheberrechtlich schützenswert. Also das ist ja weder ist ja unklar, wer denn der Urheber ist. Da kommt drüber,
aber der Typ, der auf den Knopf drückt,
nee.
Der hat Leistungsschutzrecht.
Nee, der Sender hat ein Leistungsschutzrecht.
So wie der Posaunist.
Ja.
Ich muss mal sagen, gab es vorher schon, ne? Ist keine neue Erfindung.
Nee.
Leistungsschutzrecht für Presseorgane. Das
ist das Neue. Aber Klassiker ist, wenn ein Foto nicht die Schutzhöhe erreicht, hast du trotzdem Leistungsschutzrecht drauf.
Ja. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr in ein rechtliches Thema abgleiten, auf das ich mich nicht vorbereitet habe.
Ich wollte eigentlich einfach nur reden. So.
Also, wie finde ich das? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube...
Hast du jemals den Deutschlandfunk eingeschaltet, weil du wissen wolltest oder weil du auf der Straße warst?
Nein. Ja. Aber es kommt vor, dass ich längere Strecken mit dem Auto unterwegs bin und dann gefällt mir Verkehrsfunk an sich ganz gut. Man mag ja meinen, man hat das auch in modernen Apps und so, da sagt dann, Stau und pass mal auf, alternative Route oder so. Aber ich habe irgendwie nicht so ein, also mit dem Verkehrsfunk fühlt man sich zumindest so, wenn man jetzt natürlich, Deutschlandfunk ist vielleicht was anderes, ja, aber wenn ich jetzt ein NDR höre zum Beispiel, ja, hier, wie heißt es in MacPom? Nordseewelle oder wie auch immer das die das nennen. Und man fährt hier irgendwie Richtung Hamburg. Und kriegt dann da irgendwie die Staulängen durchgesagt, die es so im Norden gibt, ja, oder auch um Hamburg herum oder so. Man bekommt so ein Bild davon, was auf den Straßen so los ist. Das hat man nicht, wenn man nur nach Navi fährt. Andererseits muss ich sagen, und das stört mich massiv, unterbricht das ständig meine Podcasts, die ich höre. Wenn ich über das Autoradio, wenn ich dann zum Beispiel ein Hörbuch reinschiebe, als tatsächlich physische CD, dann merkt das Gerät, dieses VW-Autoradio, merkt, aha, Verkehrsfunk, ich unterbreche und spiele ein paar Sekunden, also sozusagen vor der Unterbrechung, setze ich wieder an, wenn es weitergeht. So würde man das auch programmieren, das ist ja ganz klug. Problem, wenn ich einen Podcast höre über meinen Bluetooth-Dongle, den ich gekauft habe, der nicht von VW original ist.
Keine Currywurst-Bauteilnummer hat.
Deshalb gibt der, dann funktioniert das nicht. Dann läuft der Podcast im Hintergrund weiter. Und wenn ich mir so einen Bluetooth-Dongle kaufe, das komplett reverse-engineert ist, dann zahlt man für dieses reverse-engineerte vom Chinamann 100 Euro.
Ja.
100 Euro.
Okay, warte, wenn das 100 Euro kostet, wie viel kostet das Original von VW?
Das gibt es von VW gar nicht. Von VW, bei VW müsstest du dann direkt das Radio upgraden.
Natürlich. Upselling.
Oder was auch gehen könnte, ist, du kaufst dir die Freisprechanlage. Ob das aber mit meinem Radio funktioniert, weiß ich nicht. Könnte auch sein, dass ich sozusagen ein neues Radio bräuchte, um das. Aber nur die Freisprecheinrichtung nachrüsten kostet um die 300 Euro oder so.
Schlimm, ey.
Mhm. Aber ey, das Lenkrad, ne, mit dem hier Einstellen und so, wo ich dann auch theoretisch einen Anruf starten könnte, das habe ich schon. Aber es hat halt keine Funktion.
Fun Fact, weißt du, wie das funktioniert? Es ist nicht mehr der Heinz-Triller. Erinnerst du dich an Heinz-Triller?
Ja, ja.
Ja. Das ist nur für uns, weil wir darauf geübt sind.
Okay.
Das wird mir da digital unhörbar übertragen.
Das ist ja schrecklich.
Ja,
dann hat er den Sinn auch komplett verloren und muss weg.
Viele haben den abgeschafft, aber in Oersdorf, weil einfach alte Menschen und wir, also ich und alte Menschen halt drauf trainiert sind.
Ich finde den auch gut.
Ja.
Den mag ich auch. Auch das ist ein Grund, warum ich es schade finde. Aber so ganz generell, ich glaube, im Wesentlichen ist es mir egal.
Ja.
Weil
Ja, vor allem die Lokalsender strahlen ja weiter den Verkehrsfunk aus. Das ist jetzt nur dieses alberne, dass du halt in Berlin nicht wissen willst, wo in Bayern irgendwie die Leute im Stau stehen, 10 Kilometer. Das hat keine Relevanz für ein nationales Radio.
Wenn man vor 6 Uhr unter der Woche unterwegs ist und hier in Berlin Inforadio hört.
Das ist die ARD-Infonacht.
Genau, dann bekommt man nämlich vor 6 Uhr noch Verkehrsmeldungen aus der ganzen Republik. Ja. Und nach 6 Uhr heißt es dann endlich wieder, langsam formiert sich der Stau auf der Grabbeallee.
Ja, oder wieder ist die Straße 17. Juli ist gesperrt.
Ja, genau, weil
Fanmeile. Immer Fanmeile.
Fanmeile von Fridays for Hubraum. Ja. Haben wir das eigentlich schon erzählt, dass wir mit Fridays for Hubraum eine Kooperation eingegangen sind?
Du hast den dritten Gag immer noch vergessen.
Und die Initiative Tierleid gegründet haben.
Ja.
Die Initiative Tierleid und wir geben Labels aus.
Ja.
Für Produkte, die unsinnigerweise Tierleid verursachen und die promoten wir extra. Da gibt's dann auch Rabatte für. Wenn man bei Fridays for Hubraum Premium-Mitglied ist, das wird man automatisch ab einem CO2-Ausstoß von 400 Gramm pro Kilometer. So.
Ja.
Also das heißt, man kann halt auch, ne, wie man zu diesen 400 Gramm pro Kilometer kommt, ist egal, spielt keine Rolle. Also man kann entweder ein großes Auto fahren oder halt drei kleine. Ja?
Oder Kette rauchen, während man Rad fährt.
Das ist, da muss man sagen, da ist auch Fridays for Hubraum Technologie offen.
Ja. Sehr geil. Erstmal mit dem E-Roller und da drauf so einen Kachelofen laufen lassen. Komfortofen, damit der Kachelmann sich noch aufregt.
Oh ja.
Holzkomfortofen.
Darf ich eigentlich noch?
Nein. Neues Jahrzehnt. Dürfen wir nicht mehr.
Nein, hier, du siehst doch vielleicht die schwarze Planke.
Welche schwarze Planke?
Na, bei den Brettern. Ist
ja
eine angekokelt.
Ach so, ja.
Ja, weil die für den Grill ist, zum Kokeln. Ja. Genau. Geht das noch oder ist das Räuchern auch schon verboten? Wegen Feinstaub.
Na, nur wenn kein Feinstaubalarm ist. Dann müsst du deine Fische reinholen.
Dann muss ich die Fische reinholen. Muss ich sie dann nicht vielleicht sogar draußen lassen, aber brauche kein eigenes Brett mehr anzünden?
Das kann gut sein.
Also,
wir fasern wieder aus.
In hier Kooperation mit Fridays for Hubraum, die Initiative.
Ich muss meine Medikamente nehmen, es ist 12 Uhr.
Oh Gott.
Wie so ein alter Mensch.
Medikamente, da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich hab ein paar Sachen aufgeschrieben, das ist langsam nicht mehr lustig, aber wir müssen da mal drüber reden. Machen wir das nächstes Mal. Also Verkehrsfunk abgeschafft. Irgendworauf wollte ich hinaus.
Heute ist ja noch eine zweite große Sache ab.
Nein, mit dem Fridays for Hubraum.
Ach so, ja.
Tierleid.
Das weiß ich nicht. Du hast den Gag schon letztes Mal vergessen.
Nee, das war ja unsere Jugendbewegung, die wir uns dazu ausgedacht haben. Da hatten wir einen Namen. Aber
ich hatte da keinen Namen. Das ist von deinem Witz.
Ja, ich hatte mir einen Namen dafür ausgedacht. Und das ging irgendwie in Richtung Hitlerjugend. Aber also ganz, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja, gut. Höckejugend, haben wir jetzt gelernt?
Höckejugend, was?
Ja, Teile der jungen Alternative nennen sich jetzt ironisch Höckejugend.
Hm. Ziemlich gut,
ja.
Sehr ironisch. Ach so, es gibt was zu feiern heute. Noch ein Abschied ist mir gerade aufgefallen. Den suche ich mal kurz raus und habe den schnell gescreenshottet, als ich gerade unterwegs war. Ich konnte es dir nicht schicken, weil war zwar schon im Cache geladen, aber kein Empfang und so. Jetzt hätte ich es wieder suchen müssen und so ein Quatsch. Also schnell Screenshot gemacht, wie man das heutzutage so macht. Adios! Wir klacken nochmal hier, schlagen nochmal die Hacken zusammen für den ehemaligen Reichspräsidenten Hindenburg, der nicht länger Berlins Ehrenbürger ist. Heute beschlossen vom rot-rot-grünen Senat.
Ja.
Raus. Tschüss, danke, das war's.
Hast du die Verteidigung der FDP auf Twitter gelesen?
Nein.
Oh, warte. Ich schneide im Zweifel, wenn ich jetzt irgendwie 3 Sekunden zu lange brauche. Aber ich muss das googeln tatsächlich. Das muss ich vorlesen. Das ist die FDP-Fraktion auf Twitter. Die hat sich wehrhaft dagegen gewehrt, dass Hindenburg jetzt nicht mehr Ehrenbürger ist. Und hat geschrieben, Sekunde. So. FDP-Fraktion antwortet an einen linken Abgeordneten, der meinte so, ey, die FDP ist mal wieder jetzt hier wieder kryptofaschistisch unterwegs. Das hat er nicht gesagt, das habe ich gesagt.
Ja.
Meine These ist, also ich komme gleich dazu, aber jedenfalls schrieb die FDP, das ist einfach Unsinn. Hindenburg war eine Stütze der Weimarer Republik, stabilisierte auch das parlamentarische und das demokratisch gewählte System. Auch wenn jemand wie er heute nicht mehr auf die Ehrenbürgerliste käme, rechtfertigt das nicht seine Streichung.
Aha.
Ja, geil, oder? Geschichte lernen mit der FDP.
Also, okay. Ja, da fällt mir auch einfach nichts mehr zu ein, muss man sagen. Ne?
Ja.
Das ist...
Na, aber das bestätigt halt meine These, dass die FDP in Wahrheit zu großen Teilen einfach kryptofaschistisch ist. Das fängt halt, dafür musst du ja nicht mal auf hier die Bär gucken, die ja offen faschistisch ist. Nicola Bär.
Ach so, ja,
ja,
okay.
Orbans Nichte.
Mit dem, da ist der Mann doch irgendwie. Mutmaßlich.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich, irgendwo in Ungarn.
Ja.
Strikt.
Ich hab jetzt gesehen, dass mein Biomais kommt aus Ungarn. Ich mache mir jetzt Sorgen.
Oh, oh Gott. Ist ja genmanipuliert. Genmanipulierter Biomais aus Ungarn.
Ja, und jedenfalls der FDP ist der kryptofaschistisch.
Biomais aus Ungarn ertüchtigt Muskulatur im rechten Arm.
Und also meine zweite politische These ist, die ich dazu anbringen möchte, neben für das neue Jahrzehnt, neben dass die FDP kryptofaschistisch ist, es gibt Konservative nur noch in zwei Geschmacksrichtungen, dumm und faschistisch. Und selbst Rupan Polenz, der irgendwie als der letzte Konservative letztes Jahr noch so gefeiert
Ruprecht,
wurde.
Nicht Rupert.
Ruprecht Polenz, meinte so, der wurde ja als der letzte Konservative, der Twitter-Konservative. Ja. Weißt du, wofür sich der entschieden hat? Dumm. Bei der scheiß Umweltsau, Umweltoma-Sau-Thema,
ja,
hat er gesagt, ja, das darf man, das ist die ältere Generation so angreift. Hat man gesehen, so, auch der in Wahrheit ist einfach nur dumm. Strunzdumm. Das ist mein.
Verena Balsen, wir laden dich übrigens herzlich ein. Und
das ist
gestern. Wollte ich nur kurz sagen, falls du das hörst, melde dich doch mal einfach bei uns. Ne?
Ja.
Wir würden ganz gerne mal mit dir sprechen. Auch ganz, also auch über alles andere, ne? Nicht nur über, ich sag mal, Produktion von Keksen während des Nazi-Regimes, die
Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen.
Von genau, NS-Zwangsarbeitern sondern auch ganz generell so über.
Yachten,
Mode, Style. Einfach, ich sag mal, Stichwort Style. Verena, wenn du das hörst, Verena Balsen, Stichwort Style.
Gerade Hugo Boss.
Wir sind für dich. Wir sind gerne für dich da. So.
Ey, immer jedes Mal, wenn ich meine Hufeisentheorien rausbringe, werde ich hier abgewürgt.
Wieso, du hast doch gerade nur von zwei Geschmacksrichtungen gesprochen. Das fand ich übrigens eine sehr schöne Bezeichnung. Hier, dieses Seil, ne, das du hier siehst, das kein anderer sieht. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt. Das wurde hier irgendwie angeschleppt. Das ist aber so ein Seil, das scheint mir so gut und mit dem kann man gut, glaube ich, Knoten üben. Und,
Das ist doch Bondage.
Nein, ich meine so Schifferknoten.
Ja, Bondage.
Wie im hier Technikmuseum.
Ach so.
So.
Ja, stimmt, dieses große Knotending.
Ja, da. So einen Palsteak binden und so. Das ist der einzige Knoten, den ich kenne. Vom Namen her. Ich konnte ihn bestimmt noch mal binden, aber das ist alles in einem früheren Leben passiert. So.
Außerdem heute, 31. Januar.
31. Januar. Moment. Abschied. Fällt mir noch was ein? Nee, mir fällt nichts ein. Ist noch was, Dennis?
Nee, nicht so wirklich, oder?
Nee, keine Ahnung.
Was machst du heute um 23 Uhr?
Ich nichts. Aber... In Brüssel geht der Hausmeister vors EP und hängt den Union Jack ab und bringt ihn danach um die Ecke ins Haus der europäischen Geschichte.
Ach, der kommt da hin?
Mhm.
Okay, lustig.
Das ist das Einzige, was da passieren wird. Es gibt keine Party, keinen großen Pomp. Es gibt einfach nur, jemand geht nach draußen, hängt die Fahne ab und bringt sie um die Ecke ins Haus der europäischen Geschichte.
Bringt das die Fahne alles. Um die Ecke.
Das ist alles.
In London soll es irgendwie, machen die Brexiteers irgendwie ein bisschen Party. Das Feuerwerk wurde ihnen verboten von der Stadt. Und Boris Johnson möchte nicht verraten, wo er die Zeit verbringt. Er würde aber würdevoll den Abend verbringen. Der gibt sich einen hinter die Binde und
Nö, ich glaube, der lässt sich einfach jeden Freitagabend im Hundesalon die Haare machen. So.
Fun Fact.
War das jetzt zu böse? Meinst du, wir haben jetzt Verena Balsen damit verschreckt und sie kommt nicht mehr zu uns? Style, Verena Balsen, Style, wir würden gerne mit dir über Style sprechen.
Ja, apropos hier zu spät kommen oder so. Mhm. Die österreichische Post hat ja vorbereitet für den Brexit so eine Briefmarke und dann kam der Brexit ja nicht. Sie haben so eine schöne Briefmarke, da ist Europa drauf, UK ist irgendwie so halb blau, also abgedunkelt, also so halbtransparent. Und dann haben sie den Brexit-Tag draufgeschrieben. Also halt der ursprüngliche Brexit, also der Initiale, das war irgendwie 29.03.2019. Und da kam ja Brexit ja nicht. Aber die Briefmarken waren ja schon gedruckt. Weißt du, was sie jetzt gemacht haben? Sie haben einfach die Briefmarken genommen, sie neu bedruckt, haben das alte Datum durchgestrichen und neues drauf gedruckt. Und so gehen die jetzt an den Start.
Das finde ich aber sehr, gut.
Es ist ein sehr schönes.
Und weißt du, weshalb ich das sehr gut finde? Weil man nämlich so diesen verkackten Fehldrucksammlern einen richtig schönen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn wenn man gesagt hätte, wir drucken neu und vernichten,
ja,
dann wären garantiert ein paar Kisten übrig geblieben.
So wie mit den Münzen in UK.
Und dann hätte es wieder ein paar Fehldruck-Heinis gegeben, die sich dafür. Und ich finde, das muss man nicht bekämpfen. Aber ich finde, man sollte solchen Leuten durchaus den Spaß verderben.
Wenn man nichts mehr im Leben hat.
Zurück zum Brexit.
Ist jetzt durch. Heute Abend 23 Uhr unserer Zeit.
Ist es tatsächlich vorbei? UK ist raus?
Ja, nicht ganz. Also UK ist dann aus den europäischen Verträgen und Euratom draußen. Das vergessen wir. Wir haben noch Euratom. Hab ich noch im Sozialkundeunterricht gelernt. Die europäischen Säulen.
Wir haben, es gibt ja ein Übergangsabkommen. Bis Ende des Jahres gilt das auch schon. Es wäre theoretisch verlängerbar, diese Frist auch wieder, die ewige Hängepartie. Aber der Johnson-Boris möchte das nicht so gerne.
Der möchte jetzt eigentlich ein Freihandelsabkommen.
Genau, man möchte jetzt ein Freihandelsabkommen aushandeln. Ob das in einem Jahr möglich sein wird, schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Vor allem, man muss sich vorstellen, der Typi glaubt ja jetzt, dass sie, sich jetzt nicht mehr an EU-Regeln und so halten müssen. Das Freihandelsabkommen wird halt sagen, wenn ihr halt frei handeln wollt, dann müsst ihr halt unsere Standards akzeptieren.
Genau, weil bei solchen Freihandelsabkommen ist der lustige Mechanismus, der zu beobachten halt, ist immer der, wer zahlt, schafft an. Ja? Leute mit viel, oder die Staaten mit mehr wirtschaftlicher Macht und mit mehr Geld, die diktieren den Kleinen in der Regel die Spielregeln für diese Freihandelsabkommen.
Ja.
Also, das wird nochmal eine ganz lustige Nummer, aber viel, viel interessanter wird, finde ich. Das Jahr ist sehr ambitioniert, ja. Die Verhandlungen, ich weiß nicht, ob es schon ein offizielles Mandat gibt, kann ich gar nicht so genau sagen. Jedenfalls laufen im Hintergrund wahrscheinlich schon erste Verhandlungen. Das Ding muss ja aber noch beschlossen werden.
Ja.
Das muss noch ratifiziert werden. Alleine so ein Ratifizierungsprozess eines solchen Rechtsakts auf europäischer Ebene dauert halt ein paar Monate. Das wird sehr, 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 sehr eng. Und könnte immer noch dazu führen, dass wir einen harten Brexit bekommen.
Ja.
Nach Ende dieser Frist. Dann zu Beginn des Jahres 2021. Dann zu Beginn des neuen Jahrzehnts.
Ja, ich bin ja echt gespannt, weil ich glaube ja, sobald jetzt hier so die harten Brexiteers eigentlich weggestorben sind, das ist vor allem tatsächlich eine Generationsfrage. Kann ich mir gut vorstellen, wenn UK ein bisschen wirtschaftlich abgehangen ist, dass wir sie in 15 Jahren, wenn die Union da drüben nicht komplett kaputt ist, einfach in 15 Jahren wiedersehen. Ich glaube, das Brexit ist tatsächlich nur so ein Ding der aktuellen Generation und wenn die weggestorben ist, dann ist das auch durch.
Ich habe ein bisschen versucht rauszubekommen, was denn mit dem Fahnenmast vom EP und den ganzen EU-Gebäuden passieren wird, der jetzt nicht mehr benutzt wird. Hab's nicht so richtig rausgefunden. Es gibt Initiativen,
den symbolisch leer zu lassen, oder wie?
Nee, da eine Regenbogenflagge aufzuhängen, zum Beispiel, das habe ich auf jeden Fall gelesen. Es gibt diverse andere, aber wie wäre es mit den symbolisch leer zu lassen? Genau. Ja. Das fänd ich nicht schlecht. Einfach zu sagen, das Ding steht hier und wenn ihr wollt, kommt halt wieder.
Ja.
Die Tür aufzulassen, aber das auch möglicherweise ein bisschen weiter verstanden zu wissen. Bei uns ist immer noch ein Fahnenmast frei und wer mit uns spielen möchte, darf das gerne tun, fände ich ganz nett. Wenn ihr da irgendwie Informationen habt, was da passieren soll, gerne an mich, würde mich wirklich sehr interessieren. Gerade diese Symbolik ist ja bei diesen ganzen europäischen Gebäuden und so schon immer ganz stark.
Ja. Vor allem, also ich hab letztens noch ein Video gesehen, als UK Hongkong an China übergeben hat, was da an Symbolik gespielt wurde. Nach dem Motto, welche Fahnen gehen als erstes runter, welche kommen wieder hoch, was wird wie gespielt, zu welcher Reihenfolge.
Ja.
Riesenpolitikum.
Ja.
Alles Symbolik. Weil rein rechtlich gesehen passiert um Mitternacht der Switch und dann gilt ein neues Rechtsregime. Punkt. Aber die ganze politische Symbolik dahinter ist schon einfach krass.
Eine Sache ist aber passiert. Das EP hat gesungen nach Verabschiedung des Ausstiegs, also Zustimmung zum Ausstiegsabkommen, bla.
Ja, Withdrawal Agreement.
Genau. Hat man gemeinsam Auld Lang Syne gesungen. was ganz süß war. Nur hat man leider gemerkt, dass die Mikrofonierung nicht dafür vorgesehen ist. Also, die haben da ein einigermaßen straffes Noise Gate eingestellt, damit halt nicht jedes Husten übertragen wird, wenn die Mikros offen sind. Da hätte man von der Technik schon drauf vorbereitet sein können, ne? Will ich nur mal gesagt haben. Ist hier nicht sonderlich professionell abgelaufen. Da reden wir nochmal drüber. Wir können gerne hier Beraterverträge.
Die waren in Brüssel diesmal, oder?
Schließen. Die waren in Brüssel, ja. Ja. Da könnten wir bei Zeiten auch mal drüber reden. Über Brüssel und Straßburg.
Ja, das ist auch so ein Politikum. Ist auch mit Alban irgendwie alle zwei Wochen in der komplette Parlamentssitz zu verlegen.
Ja, ja, und das sind halt Riesenteile, ne?
Ja, ja, ich sehe das. Es gibt
alles
halt
doppelt.
Jeder Abgeordnete kriegt seine schwarze Kiste, die er immer packen soll. Mhm. Und dann wird die morgens verladen und abends ist sie dann in Straßburg. Und ist schon lustig. Als Politikum, ich weiß schon. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ja das nächste Ding. Sollte jetzt mal Belgien endlich mal zerfallen, was ja auch seit ein paar Jahren ansteht. Wobei, sie haben gerade eine stabile Regierung. Also sie haben eine Regierung. Ob die stabil ist, weiß ich nicht, aber sie haben ja gerade eine Regierung.
Warum sollte Belgien zerfallen? Die haben es auch bis hierher geschafft. Ich bin neulich gefragt worden von Angehörigen dieses Haushalts, wie? Die sprechen da drei verschiedene Sprachen? Verstehen die sich denn?
Nee.
Und die Antwort war ja und nein.
Ja. Nee, also ich habe einfach ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten mal schauen, wenn Belgien mal zerfallen ist, machen wir Brüssel so einen europäischen Distrikt. So wie Washington.
Ach so, ja, okay. Belgien zerfällt nicht, die sind das ja gewöhnt, dass es so ist.
Ach so.
Das ist ja der Witz, wenn man sich in diesem Land bewegt, merkt man ja die ganze Zeit diese ganzen Unzulänglichkeiten, die es gibt, weil die sich über keine Sachen einig werden. Aber es ist halt so und es funktioniert halt trotzdem, das ist das Lustige. Und ich finde gerade deshalb, weil auch also so der Klassiker ist irgendwie Bordstein kaputt oder halt irgendwie Fußgängerweg oder so kaputt. Irgendjemand findet das raus und dann wird das umzäunt, Flatterband, hier Vorsicht ist kaputt. Aber dann passiert erstmal nichts mehr. Weil vielleicht keiner zuständig ist oder so, weiß nicht, wer bezahlen muss und so. Das ist halt so, Belgien ist halt sehr, funktioniert halt nicht so richtig. Aber halt irgendwie am Ende dann doch. Das ist eigentlich erstens auch ganz, also wir in Berlin kennen das ja so ein bisschen. Das macht schon ein bisschen Mut, weil irgendwie funktioniert es halt, geht es halt trotzdem immer irgendwie weiter, auch einigermaßen zivilisiert und gesittet. Andererseits finde ich das aber auch so schön, dass gerade so ein völlig geteiltes und zerrissenes Land auch irgendwie, dass dann in dieser Hauptstadt dieses Landes wir das zur Zentrale der Macht der Europäischen Union gemacht haben. Irgendwie finde ich das total klasse.
Ja. Ich habe echt nie nachgeguckt, warum es Brüssel geworden ist eigentlich.
Das weiß ich auch nicht.
Weil, was hätte denn zum Beispiel, also hätte man gesagt so, naja, wir wollen keinen großen Staat bevorzugen, warum hat es eigentlich Luxemburg gemacht, weil einfach niemand über Luxemburg kehrt.
Wie das zustande kam, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Ich meine, ganz zu Anfang waren es ja weniger Staaten, das heißt, die Auswahl war nicht so groß.
Es konnte auf jeden Fall nicht Frankreich oder Deutschland werden, das war klar. Das hätte die Deutschen hätten es nicht zugelassen, dass es Frankreich wird und Frankreich nicht, dass es in Deutschland ist, der Sitz.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, also die Idee war mit Sicherheit schon, wir nehmen was Kleineres, ne?
Ja.
Das
bleiben ja nur die Belux-Staaten.
Ja.
Aber es ist jetzt vorbei. Tschüss, UK. Bis dann.
Ja, wir waren bei UK.
Wir sehen dann Schottland in 5 Jahren und Nordirland vereinigt sich mit der Republik Irland und dann nehmen wir, mal schauen, ob wir erst Nordmazedonien aufnehmen und danach England.
Also ich bin echt gespannt, wie es wird. Vor allem bin ich gespannt darauf, wie sich die Reisebestimmungen in den nächsten Jahren so ändern werden. Sehr interessant. Bist du wehmütig?
Ja. Also mich hat schon immer dieser Britenrat genervt und dieses Thatcher, dieses Rule of Thatcher, dieses komische, naja, Briten ist Teil von Europa, aber auch nicht so richtig. Man fühlt sich auf dieser Insel halt so ein bisschen isoliert. Und
das ist schon älter als Thatcher, ne? Das ist von, ja. Das kommt tatsächlich schon, es gibt einen Aufsatz von Churchill über die Vereinigten Staaten von Europa. die er beschreibt, dass die sozusagen existieren sollen, mögen, müssen irgendwann mal. Und ganz klar hat er sich schon dafür ausgesprochen, dass UK kein Teil dieser Vereinigten Staaten von Europa, aber ein Partner sein wird. Also diese Spaltung, man ist irgendwie europäisch, aber gehört nicht ganz dazu, das gab schon immer, das ist viel älter.
Ja, das mag sein. Aber mir geht es halt vor allem darum, dass wenn der Brexit jetzt nicht darüber abgestimmt, also hätte man da sich dagegen entschieden, hätte man trotzdem nochmal über das europäische Verhältnis reden müssen, weil dieser Britenrabatt nicht geht, hätte da eine komplette europäische Integration endlich mal angestanden. Weil dieses Zwischending ist irgendwie auch doof. Vor allem, das Schlimme ist, was wir den Leuten ja unterschätzen, dass der Brexit ja nicht nur so eine technokratische, technisch-politische Entscheidung ist und weil da stehen jetzt ein paar LKWs länger in Dover rum, sondern das hat eine reelle Bedeutung für Menschen, die halt mit dem Abstimmungsstand ihr Leben wurde halt deutlich beschissener. Und dann geht es zusätzlich halt noch um halt Arbeitserlaubnisse, wo darf man leben, da sind Familien entstanden, da hat man seit Jahren gewohnt. Das ist halt komplett scheiße. Es zerreißt halt gerade halt auch auf menschlicher Ebene den Kontinent. Deswegen bin ich schade. Aber andererseits bin ich halt auf einer politischen Ebene jetzt ganz froh, dass der Brexit jetzt durch ist und wir jetzt eine Chance haben, dass UK mal überlegt, was haben sie eigentlich mit der EU?
Ja.
Und in 15 Jahren sehen wir uns wieder. Spätestens.
Da bin ich nicht so optimistisch wie du. Dass wir sie wie ich wiedersehen, ich finde, wir sollten die Tür natürlich auflassen, klar. Dann geht's aber halt nur noch ohne solche Sachen wie Rabatt und sowas.
Natürlich.
Das ist klar. Und dann stellt sich die Frage, ob wir das mitmachen werden. Müssen wir mal gucken.
Nächste Generation.
Wird auch sehr spannend sein zu sehen, wie sich die ganze Sache dann tatsächlich entwickelt, mit Blick auf gerade osteuropäische Staaten. Möglicherweise sehr, sehr wichtig, was da in den nächsten Jahren passiert. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, damit haben wir jetzt nochmal Abschied genommen. Jetzt haben wir schon so oft Abschied genommen.
Ja.
Können wir nochmal Abschied nehmen?
Ich weiß jetzt nicht. Also was ist denn jetzt noch vorbei? Ja. Na, wir könnten halt höchstens noch ganz kurz drüber reden, dass das Abgeordnetenhaus natürlich auch den Mietendeckel jetzt beschlossen hat. Das heißt Abschied von teuren Mieten.
Da wollte ich auch gerade sagen.
Das Ding ist ja, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben sie es nochmal geändert. Es ist ja jetzt kein, dass per Amtswegen wird deine Miete runtergesetzt, sondern sie haben jetzt gesetzt so, wenn der Vermieter eine zu hohe Miete nimmt, riskiert er ein Bußgeld. Sie haben es zu einem Verbotsgesetz umgebaut, um das verfassungsrechtlicher sicherer zu machen.
Ja.
Das heißt, das Amt greift nicht mehr in den Vertrag ein, sondern sagt nur, ey Vermieter, du solltest deine Miete absenken, weil sonst droht dir ein Bußgeld bis 500.000 Euro.
Das tatsächlich, also dieses Mietabsenk-Ding, ja. Das ist tatsächlich möglicherweise, oder das ist sozusagen das, wo es verfassungsrechtlich problematisch würde, weil man da sein könnte, dass es halt so in Zivilrecht eingreift und das ist halt eine Bundeszuständigkeit.
Also es gibt halt diesen Konflikt zwischen BGB und Mietrecht ist halt irgendwie Bundessache,
genau.
Aber Wohnungen und Wohnraum ist ja. Ländersache.
Genau.
Und dann gibt es gleiche noch so Preisbildungsgedöns, was teilweise auch wieder Ländersache ist.
Also
und das durch ist dieses Minenfeld, in dem sich dieses ganze Thema bewegt.
Genau, und das hat, also es ist auch durchaus alles nicht so einfach. Es gibt, wie gesagt, viele historische Beispiele dafür. Auch Berlin hatte das lange Jahre, Bayern hatte so ein Ding auch mal. Also sowas, was auf diese, eine, ich sag mal, im Wesen, im Kern eine Preisregulierung für Wohnraum, das sich auf diese Argumente stützt. So. Also geht durchaus, aber man muss natürlich versuchen, und das halte ich für sehr wichtig, auf jeden Fall versuchen, dass das Ding erstmal rechtlich standhält. Was ich noch loswerden will zu diesem ganzen Ding, was mich sehr irritiert, ist, dass auch der Dachverband der Wohnungsbaugenossenschaften gegen den Mietendeckel ist.
Das hat mich am meisten angekotzt.
Die argumentieren wie folgt, naja, pass mal auf, wir im Schnitt, stimmt das ja, wir schaffen günstigen und guten Wohnraum. Jetzt in diesem Moment befinden wir uns auch in einer genossenschaftlichen Wohnung, die ist für ihre, also ich meine, am freien Markt, keine Ahnung, hätte das Ding irgendwie fast das Doppelte würde es kosten oder so.
Aber
ja? Es
ist ein Neubau nach 2014, richtig?
Genau.
So, das heißt nicht vom Mietendeckel betroffen.
Genau, nicht vom Mietendeckel betroffen. Will nur sagen, das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Das ist alles günstig, ist auch alles gut und die meisten Genossenschaften arbeiten auch richtig. Ich hatte auch mal, war auch mal Teil einer anderen Genossenschaft, da ist es nicht unbedingt so 100% so positiv gelaufen alles. Es würde jetzt aber zu sehr ins Detail gehen, was ich sagen will. Im Kern, im Wesentlichen stimmt das. Im Mittel. So, gut günstiger Wohnraum. Die sagen jetzt, wir kalkulieren mit dem, was wir haben, mit den Mieten, die wir haben, für Instandhaltung, aber auch für Neubau. Und wenn ihr uns jetzt unsere Margen damit klein macht, was möglicherweise in Einzelfällen passieren kann, dann können wir halt auch nicht mehr so viel neu bauen, so viel investieren, so viel sanieren. So. Das ist der Punkt. Ich kann nicht einschätzen, ich glaube, das kann keiner in der Debatte so richtig, bis auf die Leute, die tatsächlich die Zahlen der Genossenschaften kennen, ob das zutrifft und wie stark dieser Effekt sein wird.
Aber was ich mich da frage.
Ich glaube, er wird nicht so stark sein wie im Privatsektor, das wollte ich erstens sagen. Und das zweite ist, wenn wir so eine Regelung einziehen, weil es eben so komische Veränderungen auf dem Markt gegeben hat.
Marktversagen, das ist Marktversagen,
ja. Dann kann es halt nicht nur immer die treffen, ja, die sich daneben benommen haben. Es trifft auch immer dann Leute, die sozusagen unschuldig sind, in Anführungsstrichen. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Das kann man nie ganz schaffen. Jeder, so wie wir alle, einen Beitrag dazu leisten müssen, weniger CO2 auszustoßen, um halbwegs noch vernünftig im akzeptablen Rahmen ein Klima in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten auf diesem Planeten haben zu können, muss hier auch jeder Vermieter, jede Vermietungsgesellschaft ihren Beitrag dazu leisten, dass der Markt hier so kaputt ist. Und da geht's nicht nur um einige wenige Gierige, die Marktmechanismen, die alles irgendwie ausgenutzt haben oder so. Nein, das ist nicht so. Das ist ein strukturelles Marktproblem, was auch damit zu tun hat, dass es viel zu wenige Wohnungen gibt. Aber, und das muss man sagen, auch ein Argument, das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig herauszustellen, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass Leute jetzt sagen, ich baue hier keine Wohnungen mehr. Geht ja nicht, es lohnt sich ja gar nicht mehr.
Aber da gilt doch der Mietendeckel nicht.
Da gilt der Mietendeckel gar nicht. Der gilt da nicht. Das
Neubau
ist Unsinn.
Neubau ist jetzt die Möglichkeit, wenn du jetzt
Profit. Wenn du richtig fett Rendite machen willst, dann stell einen Neubau hin. Das ist doch gerade der Gag.
Ja.
So. Nein, das ist mir zu unsicher. Was ist denn, wenn in 5 Jahren werde ich vielleicht auch noch reguliert? Ich habe das mein Vertrauen in den Staat verloren. Bla, 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 bla. Also, meine Prognose won't happen. Ja. Wenn Leute Geld verdienen können und das sehen, dann machen die das. Ja. So. Ist, glaube ich, völlig übertriebener, ganz ehrlich, völlig übertriebener Quatsch.
Was ich noch zu den Wohnungsbaugenossenschaften fragen wollte, ist halt, das Argument ist ja, hey, wenn ihr Mietendeckel beschließt, dann nehmt ihr uns den Raum zu investieren. Es gab ja auch dieses FedEx ruft mich an, da lege ich jetzt nicht ran.
Warum nicht? Ist so lustig.
Ah, warte.
Ja.
Dennis Morat, hallo? Ja. Ja, gerne, wie Sie mögen. Also direkt Montag geht auch. Perfekt, vielen Dank. Ebenso, Ihnen auch. Tschüss.
Ah, diese Expressdienstleister, Wahnsinn. Diese Kundenorientierung, hervorragend.
Und aber um zusammenzufassen, ich habe einen neuen Termin vereinbart. Mit
Carsten Maschmeyer und Verena Balsen.
Aber vor allem das Beste ist, das ist ja ein Paket aus den USA. Und FedEx übernimmt ja für mich den Zoll als Dienstleistung.
Ja.
Und die schreiben mir dann so ein paar Wochen so eine Rechnung, in dem halt A, die Zollgebühren drauf sind.
Ja.
Und dann so eine Fantasie-Quatschgebühr.
Ja.
Und dann überweise ich ihnen die wirklichen Zoll, die Einfuhrumsatzsteuer.
Ja.
Und dann schreibe ich denen einen Fax und sage so, ihre Quatschgebühr können sie sonst wohin schieben. Und zwar in rechtlichem Sounding.
Ja.
Und dann schicke ich das ab. Und höre nie wieder was von FedEx.
Ja, hab ich auch
und das
schon.
Spielchen treiben wir jetzt seit mehreren Paketen.
Ja.
Und sie machen es immer wieder. Also werde ich sie immer wieder ihnen darauf hinweisen, dass ich ihre Fantasie-Quatschgebühr nicht bezahlen werde.
Ja. Das darf nämlich nur die Post Fantasie-Quatschgebühr in Rechnung stellen. Aber die Expressdienstleister dürfen es nicht.
Ja.
FedEx, TNT, ne? So.
Ups.
Können es halt versuchen. Aber Naja, das führt jetzt aber zu
weit.
Wo
waren wir denn? Ach, und das wollte ich sagen, also zu den Wohnungsbaugenossenschaften. Also, wenn denen sagen, dass uns da jetzt die Luft zum Investieren abgeschnitten wird, heißt es, dass sie damit kalkuliert haben, dass sie die Mieten erhöhen müssen massiv, um das zu erreichen?
Nein.
Aber. Und zweite Sache ist, wenn sie tatsächlich die Sorge haben, dass ihnen jetzt quasi Geld weggenommen wird, dann haben sie scheinbar Wuchermieten genommen. Das ist doch gegen den genossenschaftlichen Zweck ihrer Einrichtung. Also beide Argumente thronen auf so eher so einen fragwürdigen Hintergrund.
Also genau, überspitzt kann man das so sagen. Ich glaube, das meinen die nicht, sondern die meinen das eher so in die Richtung von, naja, da fehlt uns dann was und wir haben damit kalkuliert, ja, sicherlich auch mit steigenden Mieten kalkuliert.
Ja, aber sie kriegen...
Also, alles nicht so in diesem krassen, übertriebenen Bereich, sondern alles nur so ein bisschen. Ja.
Aber der Inflationsausgleich ist mit jetzt drin in dem
Mieten. Genau, ich weiß.
So.
Ich weiß. Ich verstehe es auch nicht und ich sehe auch keinen Grund für die Genossenschaften dagegen zu sein. Aber daher kommt das ja. Und was man machen muss einfach, ist zu sagen, man legt einen Fonds auf, einen Wohnungsbaufonds auf. Und wenn Genossenschaften sagen, pass mal auf, wir wollen hier ein Grundstück kaufen oder haben ein Grundstück gekauft, wollen es bebauen oder so, uns fehlt aber irgendwie Geld, dann gibt es einen Zuschuss. So.
Aber es ist
natürlich nicht nur Genossenschaften, sondern jedermann muss es natürlich kriegen, ist ja klar, dass er dann bei solchen Subventionen keinen diskriminieren.
Aber was mich halt das Ganze so ärgert, ist halt dieses, es gab ja in vielen Bereichen gibt es ja diese Dreisäuligkeit. Es gibt halt öffentliches, es gibt halt so genossenschaftliches Engagement und privatwirtschaftliches, auch im Bankenwesen so und jetzt auch im Wohnungswesen. Ehrlich gesagt haben die gerade sehr viel Vertrauen in Porzellan zerschlagen. Warum soll der Senat Grundstücke verbilligt oder quasi zu nix an Genossenschaften umgehen, wenn die sich auch mehr oder weniger nur privatwirtschaftlich agieren und eigentlich nur noch für ihre Mitglieder da sein wollen und halt diesen Gemeinzweck für die Gemeinschaft über Bord werfen, weil sie scheinbar sich jetzt von die Karre gespannt haben von der privaten Wohnungswirtschaft. Weil das was ich ganz nicht verstehe. In dieser ganzen öffentlichen Debatte hat keiner so scharf geschossen wie die Wohnungsbaugenossenschaften. Selbst Deutsche Wohnen und die ganzen haben sich alle versucht zurückzuhalten, haben versucht, irgendwelche Initiativen zu starten, freundlich zu sein. Die einzigen, die mit so einer widerlichen Plakataktion an die Wand gegangen sind, waren die Wohnungsbaugenossenschaften. Und das ist halt aus meiner Sicht krass die Legitimation angegriffen, die sie haben, dass sie besonders gestellt sind in der Wohnungswirtschaft, in der privaten.
Ich möchte noch mal kurz über ein paar Argumente reden, die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind, die ich völlig quatschig finde. Das eine Argument, das ich gelesen habe, naja, jetzt muss es tatsächlich in ein oder anderen Fällen sicherlich auch zur Mietsenkung irgendwann kommen. Und dann schaut man sich mal an, weil was ist denn das mittlere Einkommen der Leute in Mitte, was ist das mittlere Einkommen der Leute in Marzahn, wie sind die Mieten, man kann da so Vergleichsrechnungen milchmädchenmäßig anstellen und stellt dann fest, dass prozentual die Besserverdienenden in Mitte mehr entlastet werden als die Leute, die in Marzahn wohnen. So, da gibt's eine höhere Entlastungssumme. Und dann wird gesagt, das ist ja eine soziale Unwucht. Moment mal, möchte ich da kurz einschieben. Soziale Unwucht, weil die zahlen halt sozusagen weniger jetzt und profitieren dadurch mehr. Ja, das ist eine soziale Unwucht, aber insgesamt zahlen die in Marzahn ja auch weniger. Ne? Das heißt, wir retten ja nicht, versucht man natürlich Arm gegen Reich so ein bisschen aufzubauen, aber es geht ja darum, Mieterinnen zu schützen gegen überzogene Mieten. Und zwar einfach nur aus Prinzip, weil wir nämlich sagen als Gesellschaft, wir finden das scheiße, wenn Wohnen zu viel Geld kostet. Und das ist mir auch egal, ob da eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zu teuer wohnt oder ob da irgendein komischer, Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Bank oder so zu teuer zur Miete wohnt, ist mir scheißegal, weil Mieten einfach nicht so viel Geld kosten soll. Natürlich habe ich mit dem Millionär weniger Mitleid als mit der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern. Das steht auf einem anderen Blatt, aber ganz grundsätzlich sollte keiner für seine Wohnung so viel zahlen.
Vor allem ist es ja so, dass gerade weil jetzt in so Randbezirken Leute mit weniger Durchschnittseinkommen wohnen, liegt ja auch vor allem daran, dass sie sich einfach in Mitte keine Wohnung leisten können.
Das stimmt.
Und das wird jetzt plötzlich erreichbar. Das heißt, das ist nicht mal so ein Ding soziale Umwucht, sondern das ermöglicht erst wieder soziale Durchmischungen, weil niemand mehr aus Mitte oder aus diesen hippen Bezirken, für die sein selber schuld, ich bin ja Teil dieses Marktes dort, dass da die Leute rausgedrängt werden. So, weil sie es nicht mehr leisten können und an den Rand der Stadt gedrückt werden.
Eine Sache trifft natürlich zu. Dadurch, dass man jetzt die Mieten senkt und das Wohnen wieder günstiger macht, entstehen ja nicht automatisch neue Wohnungen. Das muss man ja nebenher als Doppelstrategie betreiben. Ja. Völlig klar. Wird auch übrigens auch getan. Ne? Das ist nicht so, als wäre das nur eine singuläre Maßnahme. Auch das ist ein lustiges Argument. Dadurch entsteht keine einzige Wohnung mehr. Blablabla. Darum geht's halt auch nicht bei dem ganzen Instrument. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Was man aber sagen muss, ist, solange wir nicht genug Wohnungen haben, steigert, wenn man günstige Mieten hat, ja, können sich natürlich mehr das theoretisch leisten, aber dann ist immer, gibt's ja auch dieses schöne Argument, und das trifft natürlich in Teilen auch zu, dann haben es Besserverdiener leichter, weil da gucken die Leute auf den Gehaltszettel und sehen, alles klar, die verdienen ja viel mehr Asche, nehme ich doch lieber die Leute. So. Das stimmt mit Sicherheit. Das ist halt ein Problem tatsächlich des Wohnungsmangels und auch des Festlegens von bestimmten Kriterien, von Mindestmaßen an sozusagen Geringverdienern, die man sicher irgendwie versuchen kann, zumindest bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften reinzuholen in die Wohnanlagen und so weiter. Das kann man ja alles festlegen, wenn man das möchte. Also auf dem Standard-Privatmarkt trifft das sicher zu, grundsätzlich. Andererseits muss man auch sagen, die Geringverdiener, viele, hätten sich das Ding vorher gar nicht leisten können. Da entstehen ja auch ganz neue Möglichkeiten jetzt, wie du sagst. Also, ich finde ganz ehrlich, das Einzige, was wir sagen können, ist, es gibt so ein paar Vor- und Nachteile, die wir beschreiben können, aufgrund von dem, was wir, aufgrund so von einfachen volkswirtschaftlichen und auch betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, die man so erkennen kann. Aber wir mutmaßen nur. Wir haben es halt noch nie ausprobiert und keiner weiß, wie es laufen wird. Keiner weiß, wie es laufen wird. Was auch sein kann, als lustige Folge übrigens durch den Mietendeckel, dass auf einmal Altbauten wieder günstiger im Kauf werden. Denn die, wenn du eine bestimmte Miete nicht überschreiten darfst, also der Kaufpreis einer Wohnung, die du vermieten möchtest, bestimmt sich ja im Wesentlichen an der Miete, die du verlangen kannst, weil das ja nachher die Rendite ist, die du aus diesem Anlageobjekt ziehen kannst. So, ja. Das bedeutet, es gibt dann wieder fallende Preise. Das heißt, es könnte auch hintenrum dazu kommen, dass sich wieder mehr Familien Wohneigentum in Berlin leisten können. Übrigens in den nachgefragteren hipperen Wohnungen, Altbauten mit Stuck und keine Ahnung was. Auch eine Möglichkeit, die passieren kann. Der Witz ist, passiert das? Wird es passieren? Weiß einfach keiner. Wir müssen es einfach ausprobieren und mal gucken. Und ich glaube, ganz ehrlich, nur weil der Mietendeckel kommt, wird die Welt nicht untergehen und die Häuser werden nicht aussehen wie in den 80er Jahren in Berlin-Ost.
Ja,
das ist einfach so ein dummes Horrorszenario. Ja. Das ist das Allerletzte. Ich finde diese ganze Debatte so verlogen und so schrecklich, dass man dagegen sein kann, weil man sagt, also es darf jeder dagegen sein und es darf auch meinetwegen jeder sagen, ich will aber mehr Kohle von meinen Mietern abpressen, bla 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 und ich bin Kapitalist und lass mir meine Rendite und so. Kann man alles sagen, ist man halt ein dummes Arschloch, aber kann man den Punkt vertreten. Aber diese ganze verlogene Scheiße und das so getan wird, als wüsste man genau, was für schwierige und schlechte Auswirkungen das für uns alle haben wird, das ist einfach Quatsch.
Worauf wir in den nächsten Jahren wohl achten müssen, ist einfach so auf Nebenkosten tatsächlich, weil es so eine Masche ist, gerade von ein paar Wohnungsvermietern ist, die beauftragen eigene gegründete Firmen mit so Hausmeister und Reinigung und die stellen erhöhte Rechnungen aus, nach dem Motto, naja, unsere Dienstleistung kostet halt da so viel, die kann ja umgelegt werden. Und so quetscht man halt aus den Mietern nochmal was raus, weil es am Ende wieder am selben Konzern landet. Darauf müssen wir demnächst noch achten. So in den nächsten Jahren. Das sind halt, es wird leider, das ist halt mit dem, der Mietendeckel ist jetzt der Start eines Umbaus des Berliner Wohnungsmarktes. Der hört aber nicht auf. Wir müssen jetzt einfach in den nächsten Jahren gucken, wie sich's entwickelt, wie halt so Diskriminierung funktioniert.
Das stimmt.
Wo Wohnraum fehlt und wo halt so Nebenschlupflöcher entstehen und wo wir in 5 Jahren stehen. Und überhaupt was dann mit dem, ob wir uns mal ein sinnvolleres Konzept überlegen als diesen Mietenspiegel noch bis dahin. So, das ist das Ganze, die nächsten 5 Jahre wird der Berliner Senat jetzt nicht einfach rumsitzen und einfach gucken, was passiert, sondern das ist einfach der Start eines umbaust. Und es ist einfach, darum geht es bei diesem scheiß Mietendeckel, literally im Namen. Erstmal Deckel drauf, dass wir jetzt mal dieses erstmal Ruhe haben und dass wir in Ruhe hinsitzen können, wo wollen wir eigentlich hin? Genau. Darum geht es initial. Wir wollen jetzt hier Stopp sagen. So.
Nebenkosten, an die Nebenkosten müssen wir, glaube ich, ran, das stimmt. An die Nebenkosten muss aber der Bund ran, weil das wieder Bundeszuständigkeit ist. Und nicht nur solche komischen, schiefen, fast schon betrügerische Modelle muss man angehen, sondern vor allem muss man auch dafür sorgen, dass die Grundsteuer nicht mehr umlagefähig ist. Ne? Denn es wird dazu kommen, dass bestimmte Lagen teurer werden durch die neue Grundsteuer, die gekommen ist. Und da muss man einfach die Umlagefähigkeit rausnehmen, dass Leute, die so eine teure Wohnung oder in einer teuren Lage besitzen, auch tatsächlich mehr zahlen, nicht einfach nur ihre Mieter mehr zahlen lassen. Ne? Ja. So.
Das war der Abschied, also das war jetzt der Abschied vom, also der Abschied vom, von den Extremmieten, glaube ich. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Der Mietendeckel an sich tritt ja erst in 7 Monaten in Kraft.
Mhm.
Bis dahin laufen jetzt die Vorbereitungen. Dann in 7 Monaten kann mehr oder weniger, wie es dann technisch dann genau läuft mit Bußgeldern, bla bla bla, Mieten fangen an zu sinken. Überhöhte Mieten über 20%. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Und ob die Leute es auch wirklich nutzen und sich einfach auch beschweren. Das ist halt das Problem war mit der Mietpreisbremse war, dass die Leute sich nie beschwert haben, weil sie einfach Sorge hatten von einer Rache. So,
ja, klar.
Kannst du den Mietvertrag abschließen und weißt, dass der illegal ist, also die Höhe. Aber klag das mal ein. Weil dann im Zweifel hast du einen Vermieter, das Vertrauensverhältnis ist einfach kaputt.
Und dann muss leider der Neffe da einziehen, ja, in der Wohnung. Oh, Eigenbedarf, sorry.
Ja. Oh, Eigenbedarf, das müssen wir abschaffen. Oder beziehungsweise auf.
Ja, kannst du nicht abschaffen wegen Erhaltungsgarantie.
Nee, aber auf limitieren auf hier Töchter und Söhne.
Man kann es ein bisschen eingrenzen. Es gibt so, es gibt auch Urteile, die dazu schon gefallen sind.
Weil dieses obskure, meine dritte Gerade.
Ja, der Witz, jetzt pass mal auf. Jetzt gab es nämlich eine ganz lustige Überlegung, da hat der BGH dann aber eine Regel vorgeschoben. Personengesellschaften.
Den BGH.
Personengesellschaften. Ja. Yeah. Wir beide als GbR kaufen jetzt hier 2 Mietshäuser.
Ja.
So. Jetzt,
Dürfen wir da Eigenbedarf claimen? Das gehört doch der Personengesellschaft.
Nee, klar dürfen wir. Bei Personengesellschaften sind wir ja persönlich auch voll haftbar und so, das greift durch. Meine Familie, deine ganze polnische Großfamilie, können wir für alle
Rassist.
Eigenbedarf claimen. Nee, ich wollte es ja nur sagen. So.
Mutter hat nur 7 Geschwister, nur.
die wohnen ja hier auch viel näher dran als meine Familie.
Ja, stimmt.
Die Grenze ist ja fast um die Ecke. So. Bei Personengesellschaften noch halbwegs verständlich, weil das sind ja wir beide.
Ja.
Ja? Okay. Achtung, Kapitalgesellschaften.
Nee, Fragezeichen. Gott, wirklich Eigenbedarf bei GmbHs?
Na, ich bin der ewige Gesellschafter, hab 10% und meine Nichte möchte gerne diese Wohnung haben.
Das haben Leute wirklich gemacht?
Ja. Ich glaube, weiß es nicht mehr, also da hat der BGH irgendwann eine Regel vorgeschoben. Ich glaube, wo es geht, ist bei beherrschenden Gesellschaftern. Da geht das nach wie vor. Aber wenn so kleine Pupsdinger das machen, dann nicht.
Also kurze Frage, das heißt, die gründen eine GmbH, kaufen damit Immobilien, sind komplett haftungsbefreit.
Yes.
Aber claimen trotzdem, also Pflichten wollen sie nicht, aber Rechte haben sie.
Genau, so war das gewollt und geplant.
Oh Gott.
Ja, da muss
solche
man...
Solche Leute in der eigenen, knallhart.
Da muss
die Fähigkeit zum Besitz von Immobilien aberkennen.
Das ist auch wirklich, da sollte man tatsächlich drüber... Ich finde auch, wir können durchaus als Gesellschaft auch mal drüber reden, ob man überhaupt mehr als eine Wohnung besitzen sollte, dürfen.
Kommunist?
Nein. Ja, aber das ist eine Frage, da kann man schon mal drüber nachdenken. Ne? Und wenn ja, zu welchen Konditionen und warum überhaupt? Ne?
Aber ich brauche doch die Wohnung für meine Kinder, diese zusätzlichen Wohnungen, nee,
die kriegen
zusätzlichen Wohnungen.
Die kriegen doch auch eine. So.
Ach so.
Ne? Kann man sich Gedanken drüber machen. Sollte man auch tun und dann am Ende findet man irgendwas Cooles, Modernes und macht das nicht mehr so dass man irgendwo zur Wohnverwaltung rennen muss und dann teilt die einem eine Zweiraumwohnung zu, die irgendwo freigezogen wurde. Aber so ganz generell und wo man auch ran müsste, ne? Und da kann man, glaube ich, viel auch ein bisschen mit moderneren Techniken dann rumschrauben, ist Wohnbedarf, Wohnraumbedarf besser mit dem Wohnraumangebot übereinzubringen. Denn vielfach hat man alte Menschen, die wohnen jetzt noch in einer 4-5-Zimmer-Wohnung, riesengroß, wohnen vielleicht alleine oder nur noch mit ihrem Partner, Kinder sind längst ausgezogen und sagen, brauche ich das gar nicht, ich habe da auch gar keinen Bock drauf, so viel zu putzen. Ich will 2 oder 3 Zimmer und dann ist gut.
Ja, aber die haben ja vor allem das Problem, dass die Umzug ja nicht leisten
genau,
können.
Genau, können sich den Umzug nicht leisten. Die Miete in den hier kleineren Wohnungen ist viel zu hoch. Die zahlen teilweise, wenn sie umziehen, mehr als für den großen Palast, in dem sie hocken. Total bescheuert. Mega ineffiziente Kacke. Da glaube ich, ist noch viel zu holen, wenn man da mal drüber nachdenkt, über diese ganzen Probleme. Ne, sowas wie Vertragstausch oder so, den zu ermöglichen.
Es gibt schon einen Wohnungstausch, aber der ist...
Nein, aber da muss der Vermieter ja zustimmen. Ja, genau. Ne? Ein Recht auf Wohnungstausch zum Beispiel. Sowas, da könnte man drüber nachdenken. Dann können sich da irgendwie am schwarzen Brett, kann sich dann eben die Oma dann mit der sechsköpfigen Familie treffen und dann tauschen die Wohnung. So. Und dann, keine Ahnung, zahlt die Familie der Oma den Umzug oder so und dann sind die quitt und treten jeweils in die anderen Mietverträge ein. Warum gibt's kein Recht darauf? Bringt das überhaupt was? Das könnte man alles mal diskutieren.
Da bist du ja so zukunftsfähig. Ich würde einfach das einfach so mit anderen Problemen zusammenwerfen, so Pflege und so Gedöns. Also so alte Menschen und so. Wick, wick.
Ja, aber da hast du wieder eine Neuvermietung, Dennis. Ach, und dann kann man wieder den Mietspiegel 10% überschreiten.
Nee, nicht mehr. Mietlänge nicht mehr. Selbe Miete.
Ja, okay.
Siehst du?
Also
Probleme lösen sich damit, dass man die alten Menschen in den Wald schickt.
Also, wir haben jetzt gelernt, der Mietendeckel erlaubt hier Euthanasie. So,
ey.
Das hast du gesagt.
Ich habe das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass man sie in den Wald schickt.
Als implizite Folge. Hinter den Schuppen. So. Ich glaube, das war's, oder?
Haben wir noch irgendwas? Nee, ja, okay. Wir haben eine Stunde, reicht schon, ey.
Eine Stunde nur?
Ja.
Ach, Quatsch.
Ja.
Ja. So, das war die erste Ausgabe in diesem neuen tollen Jahr.
Im neuen Jahrzehnt.
Hören uns bald wieder und wünschen... ich wünsche euch gar nichts.
Happy Brexit.
Genau. Bis dann. Ach so, und Verena Balsen, ne? Melde dich. Wir wollen mit dir über Style sprechen. Unter anderem.
So schicken wir die Troller von RTL, die vermisst dich macht.
Verena, was für eine Welt lebt Verena Balsen eigentlich? Was meinst du, was macht die so als Hobby?
Yacht. Pferde und Yacht. Ich bin sehr klischeehaft gerade.
Hast du mal geguckt, ob die einen Insta-Account hat?
Das will ich nicht wissen.
Ich schon. Bis bald.
Tschüss.